Guten Morgen, alle lieben jungen Freunde und Geschwister und die allen selig auch dazu. Also, wir sind alle jung geblieben im Geist. Wie heißt es? Wieder jung geworden wie der Adler, so ähnlich wird es übersetzt. Und ich freue mich, dass ich jetzt hier sein darf und ja, dass mich eingeladen hat. Das ist einfach, ich freue mich einfach. So. Jetzt habe ich zu meinem Schrecken festgestellt, das habe ich zu Hause nicht gesehen. Hier habe ich es entdeckt, dass der Max auch das Thema der Herrlichkeit hat. Da habe ich mich ein bisschen zurückgenommen, denn er soll ja auch was sagen, also, dass er zu viel doppelt gemobbelt ist, denke ich doch. Aber dafür habe ich etwas anderes vorgenommen mir. Ich möchte heute Morgen außerhalb sozusagen von der ganzen Thematik euch einmal versuchen darzulegen, wie öffnet mir Gott die Geheimnisse? Wie öffnet mir Gott die Schrift und manche anderen Dinge mehr? Dazu möchte ich euch 4 Bibelstellen nennen und dann ergänze ich die noch ganz kurz mit ein paar anderen dazu. Und als allererste Bibelstelle dürft ihr aufschlagen Epheser Kapitel 5. Epheser Kapitel 5. Den Vers, Epheser 5, Kapitel 5, Vers 19, jetzt habe ich ihn. Epheser 5, Vers 19. Ich lese einmal den Vers. Schon ab Vers 18. Und berauschet euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern seid mit dem Geist erfüllt. Und jetzt 19. Reden zueinander, auch zu euch selbst kann man übersetzen, in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in euren Herzen. Spielend dem Herrn in euren Herzen. Dort steht im Griechischen das Wort Psallo. Und Psallo heißt auf Deutsch auf Saiten spielen. Dann wird dann gesagt Lob singen und. Wörtlich steht dort Psallo und das heißt auf Saiten spielen. Und jetzt kommen 3 Verse aus dem Alten Testament. Ich lese zuerst Psalm 49, Vers 5. Psalm 49, Vers 5. Neigen will ich mein Ohr zu einem Spruch. Ich werde bei der Laute mein Rätsel öffnen. Das ist zunächst ein Wort auf den Messias. Er will bei der Laute sein Rätsel öffnen. Die Laute ist ein Saiteninstrument. David hat auf der Laute gespielt, nicht auf der Zither oder der Harfe, auf der Laute. Das heißt im Hebräischen Kinnor. Er hat auf dem Kinnor gespielt. Und jetzt heißt das so viel, wenn ich mit meinem Herzen, sozusagen der Laute meines Herzens, auf Saiten spiele, dann öffnet Gott das Rätsel. Ich will bei der Laute mein Rätsel öffnen. Und wenn wir mit den Saiten unseres Herzens spielen, zu Gott hin uns schwingen, dann öffnet er uns auch die Schrift und die Geheimnisse. Ich will das weiter ausführen mit Psalm 77, Vers 6 und 7. Auch ein Psalm auf den Messias. Psalm 77, Vers 6 und 7. Ich durchdachte die Tage veralters, die Jahre der Zeitalter und der Äonen. Ich gedachte meines Saitenspiels des Nachts. Ich sah nach in meinem Herzen und es forschte mein Geist. Was bedeutet das? Ich sah nach in den Nächten, als Jesus auf dieser Erde war. Da sann er nach in den Nächten und fragte sich und den Vater, wie war das mit dem Saitenspiel damals? Das ist für mich das heilige Zwiegespräch zwischen Gott und dem Sohn. Und in dem zeitlichen Schwingen des Herzens des Sohnes zum Vater hin, da haben sie all das besprochen, was später dann wir in den Äonen erleben werden und heute erleben. Es ist das heilige Zwiegespräch zwischen Gott und dem Sohn und dem Sohn und Gott. Und so ist auch unser Zeitenspielen des Herzens, das Hinschwingen zu Gott, das heilige Zwiegespräch zwischen mir und Gott. Und die dritte Stelle. 2. Könige 3, Vers 15. Das lesen wir jetzt nicht, das erzähle ich einfach, wäre zu viel. Da ist ein Krieg zwischen Israel und ein paar Feinden im Ostjordanland, das waren nicht wenige. Und dann waren sie da in einem Bachtal, einem Wadi, das kommt nachher nochmal das Wort. Und da war kein Wasser und ohne Wasser kannst du nicht kämpfen. Und dann gehen sie zu Elisa und sagen, Elisa, wir brauchen Wasser. Und dann sagt Elisa, und das ist der Vers 15 in 2. Könige 3, holet mir einen Saitenspieler. Und als der Saitenspieler spielte, flossen die Wasser von Edom her und füllten das Bachtal oder Hebräisch den Nachal, und das ist nichts anderes als heute das Wadi. Und so sage ich auch zu meinem Vater im Himmel im Namen Jesu, du kannst mein trockenes Wadi füllen. Nicht, da stehe ich wie der Ochs vom Berg bei einem Bibeltext, bei einer Auslegung, aber auch zu Fragen des Lebens und viele andere Dinge mehr. Und wenn ich in dem heiligen Zwiegespräch stehe zwischen mir und Gott in diesem Fall, dann öffnet Gott uns die Schrift und auch die Geheimnisse. Mein trockenes Wadi, und wie viele von uns haben mitunter oder oft genug ein trockenes Wadi? Nicht? Da sitze ich dann vor meinem Herrn und sage, ich verstehe den Text nicht. Ich weiß nicht, wie das auszulegen ist, zum Beispiel, ein Beispiel. Und so gibt es immer wieder Fragen. Und die muss man im heiligen Zwiegespräch und in der Stille vor allem, da geht es nicht anders, kann man nicht nebenher Handy spielen, muss man das mit seinem Gott besprechen, dass er das Rätsel öffnet bei meinem Seitenspiel, bei meinem Hinschwingen zu Gott oder dem Schwingen des Geistes, meinem Geist mit dem Gottesgeist. Und jetzt noch 2, 3 Ergänzungen. Dieses Wort Psalo kommt noch 3-mal bei Paulus vor. 2-mal in 1. Korinther 4, Vers 15. Und dort geht's um das Saitenpsalo im Geist. Da wird jetzt dieser Geist selbst angesprochen. Unser Saitenspiel geschieht im Geist. Und dann Saitenspiel mit dem Verstand. Das ist keine Gefühlsduselei, wenn ich mit meinem Vater im Himmel im Zwiegespräch stehe, sondern das ist eine Sache des Verstandes. Und da sagt der Paulus immer wieder, ihr müsst auch mit dem Verstand beten, ihr müsst mit dem Verstand auch Gott gegenübertreten. Das ist keine Gefühlsduselei. Und das dritte Wort steht, habe ich auch aufgeschrieben, in Römer 15, Vers 9. Und dort spielen wir auf Saiten dem Namen Jesu, dem Namen über alles. Philipper 2, vor ihm wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen. Du, Jesus, bist Christus, der Herr, Gott zur Herrlichkeit. Und jetzt noch ein ganz kleines, bei den Bayern sage ich meine Schmankerl noch dazu. Im Hebräischen heißt der See Genezareth Yam Kinneret, das ist das Meer der Laute. Dort am Meer der Laute hat Jesus seinen Jüngern die Geheimnisse des Himmelreiches offenbart. Uns offenbart er seine Personalgeheimnisse. Und dann noch das Wort aus Lukas 8. Da heißt der See Genezareth richtig See Genezareth. Sonst heißt es immer Meer von Tiberias in Galiläa. Hier heißt es aber See Genezareth. Und auch das Wort Genezareth hat seinen Ursprung in dem hebräischen Wort Kinor Laute. Wieder eine Doppelung. Man kann das auch mit Garten des Fürsten übersetzen, aber das gefällt mir nicht so. Es ist der See der Laute, wo Jesus seine Geheimnisse geoffenbart hat. Und so komme ich zum Schluss von diesem kleinen Beitrag. Wenn wir mit unseren Seiten des Herzens, den Seiten des Geistes und mit dem Verstand und dem Ruhm des Namens Jesu zu ihm kommen in der Stille, dann öffnet er uns das Wort und die Geheimnisse. Aber ich darf in dieser Stille natürlich auch mit anderen Dingen kommen, die mir auf dem Herzen liegen. Ja, manchmal am Morgen, da sage ich zu Herrn, es ist gestern das und das und das gewesen, jetzt lösen wir erstmal das miteinander in diesem Zwiegespräch und dann kommen die anderen Dinge dran. So, das wollte ich am Anfang sagen. Wie öffnet Gott das Geheimnis, wie öffnet Gott die Schrift? In dem heiligen Zwiegespräch, dem Schwingen meines Geistes und Herzens zu ihm hin. Der Herr segne uns darin. Jetzt bete ich noch und dann gehen wir ins Thema. Herr Jesus, habe einfach Dank, dass wir mit dir im Geist verbunden sind und dass uns in Wirklichkeit nichts trennen kann von dir, weil du uns erwählt hast und deinen Geist gegeben hast. Ja, so segne auch jetzt diese kleine Einleitung und segne nachher auch das Wort. Habe Dank für alles, was wir gehört und erlebt haben. Nun legen wir auch die letzten Tage und Stunden in deine Hände und danken dir für alle gute Gabe, die du uns gegeben hast nach Geist, Seele und Leib. Amen. Mein Thema heute Morgen lautet das Geheimnis der Weisheit. Und jetzt lese ich euch den Text. Halt, jetzt, wo steht das? 1. Korinther 2, die Verse 6 bis 12 und dann noch den 13. Dazu kann man euch auch sagen, 6 bis 13. Ich lese. Wir aber reden Weisheit unter den Vollkommenen, nicht aber Weisheit dieses Zeitlaufes, dieses Äons, manche übersetzen hier mit Welt, ist vom Verständnis her gar nicht so schlecht. Nicht aber Weisheit dieses Zeitlaufs, noch der Fürsten dieses Zeitlaufs, die zunichte werden. Sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene. Es geht um die verborgene Weisheit, welche Gott zuvor bestimmt hat vor den Äonen oder den Zeitaltern, zu unserer Herrlichkeit. Das war der Vers 7. Das ist der Hauptvers. Weiter, Vers 8. Welche keiner von den Fürsten dieses Zeitlaufes erkannt hat, denn wenn sie dieselbe als die verborgene Weisheit erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Sondern wie geschrieben steht, den Vers haben wir an diesen Tagen mehrfach gehört, ein Zitat aus Jesaja 64, Vers 4, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, nicht wahr, hat niemand verstanden, was Gott bereitet hat uns, denen, die ihn lieben. Vers 10. Uns aber hat es Gott geoffenbart, was wir hier in diesen Tagen gehört haben, was wir heute hören, durch seinen Geist, durch nichts anderes. Denn der Geist erforscht alles. Das gehört auch zum Seitenspiel dazu. Mein Geist forschte. Der Geist erforscht alles. Auch die Tiefen Gottes, das muss ich mir halt vorstellen, dass wir die Tiefen Gottes erforschen dürfen durch den Geist, den er uns gegeben hat. An diesem Wort, da könnte man, ja, einen Luftsprung machen, wenn man will. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? Also weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Jetzt Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, auf dass wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Welche wir auch verkündigen, jetzt Vers 13, nicht in Worten gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern in Worten gelehrt durch den Geist, mitteilend geistliche Dinge durch geistliche Mittel. Wir müssen Schrift durch Schrift auslegen und nicht bei irgendeinem Ausleger der wissenschaftlichen Theologie Nachhilfeunterricht nehmen. Zunächst ein paar grundlegende oder grundsätzliche Gedanken. Es gibt eine offenbare und eine verborgene Weisheit Gottes. Die offenbare Weisheit kann jeder Mensch erkennen. Dies betrifft vor allem die Schöpfung, wie es Paulus deutlich in Römer 1 herausstellt. Damit wollen wir uns heute aber nicht beschäftigen, sondern in diesem Vortrag geht es um die verborgene Weisheit Gottes. Gott hat eine verborgene Weisheit, die er weder seinen Geschöpfen noch seinen Engeln und schon gar nicht den gefallenen Engeln und auch nicht der gefallenen Schöpfung noch den gefallenen Menschen mitteilt. Das ist die Weisheit, die er nur seiner Gemeinde offenbart, dem Leib Christi, wie wir aus dem gelesenen Text 1. Korinther 2, Vers 7 erkennen können. Wieder mehrfach gesagt in diesen Tagen, das gewaltige Vorrecht der Gemeinde, das bedeutet für mich auch, da muss man dranbleiben und dabei bleiben. Man kann das Werk Gottes nicht lässig treiben, wie es irgendwo in Sprüche oder Prediger heißt. Es ist die gar mannigfaltige Weisheit Gottes, die er der Gemeinde offenbart hat, die aber heute durch die Gemeinde den Fürstentümern und Gewalten weitergegeben wird. Epheser 3, Vers 10 war in diesen Tagen ja auch schon mal dran. Eine mannigfaltige Weisheit hat Gott und wir verkündigen sie heute vor allem der unsichtbaren Welt und das Epheser 3, Vers 10. Da sieht man auch die Aufgabe der Gemeinde, wo die hin tendiert. Auch in der Zukunft. Und wir verkündigen sie überall dort, wo unser Evangelium gehört wird, nach dem oben genannten Vers 1. Korinther 2, Vers 13. Das war der letzte Vers, den ich vorhin vorgelesen habe. Deshalb sollten wir diese geheime Weisheit Gottes kennen. Leider sind viele mit wenigem zufrieden. Bei uns sollte es nicht so sein. Noch einmal, was wir auch immer wieder gehört haben, ich schon gesagt habe, es ist ein erstaunliches Vorrecht der Gemeinde, dass Gott ihr seine Geheimnisse offenbart. Es ist einfach der Weg Gottes mit seiner Gemeinde und sie ist ja seine Gemeinde, der Leib Christi, der Leib seines Sohnes. Denn immer steht bei Paulus Gemeinde Gottes, wir sind Gemeinde Gottes von ihm erwählt. Nur einmal in Römer 16, Vers 16 steht von der Gemeinde Christi. Mit diesem Vorrecht muss man sorgfältig umgehen. Es erfordert eine geheiligte Gemeinde, wenn sie in seine Geheimnisse und die Tiefen Gottes schauen darf. Das ist nur möglich, weil er Gott uns seinen Geist gegeben hat. Anders geht es nicht. Es gibt nur einen, der alle Weisheit hat. Und das ist der allein weise Gott, wie es in Römer 16, Vers 25 bis 27 geschrieben steht. Und dazu gehört auch Kolosser 2, die Verse 2 bis 3. Auf dass eure Herzen getröstet sein mögen, auch über dieser Gewalt, die wir erkennen dürfen, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses. Zur Erkenntnis mit Epi, der Erkenntnis, tiefen Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters. Das ist die beste Lesart an dieser schwierigen Stelle, Kolosser 2, Vers 2. Also, in welchem in Gott verborgen sind alle Geheimnisse, alle Schätze der Weisheit, alle Schätze der Weisheit sind in Gott verborgen und des Wissens. Da übersetzen viele Erkenntnis, das stimmt nicht. Es ist das Wissen, das in Gott ist. Wir haben in der Klassenarbeit ein gewisses Wissen und kriegen je nachdem, was wir da draufgeschrieben haben, 1 oder 6, ja. Aber Gott ist der Gott allen Wissens. Jetzt so ein kleiner Spaß nehmen, könnte man Gott anzapfen, wenn es eine Schwierigkeit gibt in der Klassenarbeit. Aber so einfach wird das natürlich nicht gehen. Also, ich habe genug darunter gelitten. Also, auf dieser Basis der Weisheit, der allmächtigen Weisheit des vollkommenen Wissens hat Gott alles geschaffen. Da war kein Pfuscher dabei, nicht wahr? Auf der Basis hat Gott alles geschaffen. Das ist ein 100% Gott und kein 99% Gott. Dort steht Psalm 104, Vers 24. Wie viele sind deine Werke, Yahweh? Du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Voll ist die Erde deiner Reichtümer. Ich lege das wieder auf uns. Wir haben es auch gehört schon. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Hier auf der Erde. Also heißt das für uns die Erde ist voll seiner Reichtümer. Und in uns haben wir ein irdisches Gefäß, der ist voll Reichtum göttlicher Wahrheit. Wir machen weiter. Sprüche 3,19. Yahweh hat durch Weisheit die Erde gegründet und durch Einsicht die Himmel festgestellt. Ich gebe euch hierzu das Wort Einsicht, mag ich absolut nicht. Da gibt es im Hebräischen ein eigenes Wort, das heißt Sechel. Und da übersetzt man Tebunah, Verstand, mit Einsicht. Ich weiß nicht warum, ich schreibe dann immer nebendran Tebunah, Verstand. Ich wiederhole noch einmal. Yahweh hat durch Weisheit die Erde gegründet und durch Verstand die Himmel festgestellt, hat es mit Verstand gemacht. Und wir sollen auch mit Verstand mit Gott reden und beten. Hiob 12, 13. Bei ihm ist Weisheit und Macht. Sein ist Rat und Einsicht. Sein ist Rat und Verstand. Dazu gehört auch die praktische Seite, Epheser 5, Vers 15. Seht nun zu, wie ihr sorgfältig wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise, die gelegene Zeit auskaufend, denn die Tage sind böse. Noch zwei Bibelverse dazu, einfach um das zu untermauern, was unser Gott ist und uns gegeben hat. Kolosser 1,9. Deshalb hören wir auch nicht auf von dem Tage, da wir es gehört haben. Da geht es um die Kolosser, wie sie belehrt worden sind durch Epaphras. Für euch zu beten und zu bitten, auf dass ihr erfüllt sein möget mit der Epignosis, mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit. Wir brauchen Weisheit zur Erkenntnis seines Willens und geistlichem Verständnis. Das kriegst du nicht so nebenher. Da ist einfach auch Wort, Arbeit am Wort und Arbeit im Gebet notwendig. Ja, und dann noch geht es um die Gnade, Epheser 1,8, auch ein Wort mehrfach gehört. Welche die Gnade er hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht. Das hat der Ruben ja so schön erklärt mit der Eins der Phronesis. Es tut mir leid, Ruben, da kommt heute noch eine weitere Übersetzung dazu. Und das übersetze ich mit Rienecker mit Klugheit, mit Weisheit und Klugheit. Das kommt nachher dran. Unter dieser Voraussetzung dürfen wir leben. Der Vater ist der Initiator von allem. Aufgrund seiner Weisheit hat er alles initiiert. Und sein Wille wird das zur Ausführung bringen. Mehr geht nicht. Ein Leben reicht nicht aus, um das alles auszulohnen. Aber die Tatsache steht oben in der Herrlichkeit. Dort werden wir dann alles erkennen und sehen. Wir werden ihn erkennen, wie er ist, so wie er uns heute erkannt hat. Ein Wort aus 1. Korinther 13. Und nun zur Auslegung des Textes. Ich lese noch einmal die Hauptverse 1. Korinther 2, Vers 7 und 8. Sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene Weisheit reden wir in einem Geheimnis, welche Gott zuvor bestimmt hat, vor den Zeitaltern oder Äonen, zu unserer Herrlichkeit, welche keiner von den Fürsten dieses Zeitlaufs, dieses Äons erkannt hat. Denn wenn sie dieselbe erkannt hätten, so würden sie wohl den Kern der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Da müssen wir nun fragen, was ist dieses Geheimnis, das Gott in seiner Weisheit verborgen hat, das er aber zu unserer Herrlichkeit zuvor bestimmt hat und das die Fürsten nicht erkannt haben, denn sonst hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. In Vers 8 steht eigentlich schon die Antwort. Das Geheimnis lautet, Christus, der Gekreuzigte. Das ist das große Geheimnis der verborgenen Weisheit Gottes. Oder kürzer, der Gekreuzigte. Oder noch kürzer, das Kreuz. Wenn die Fürsten das erkannt hätten, dass sie durch den Kreuzestod Jesu ihr Todesurteil, das ist der zweite Tod, und ihr Gerichtsurteil herbeigeführt hatten, dann hätten sie Christus, den Herrn der Herrlichkeit, niemals gekreuzigt. Gerade das erste und zweite Kapitel des ersten Korintherbriefes sprechen ja von dem Kreuz und der Weisheit Gottes, aber, wie wir noch sehen werden, auch vom Geist Gottes. Das sind Schwerpunkte dieser zwei Kapitel. Und weil uns dieses Geheimnis enthüllt ist, deshalb predigen wir heute Christus als gekreuzigt. Natürlich auch auferstanden, aber das ist das Thema, ein anderes Thema. Heute geht es um den Gekreuzigten. 1. Korinther 1, Vers 23. Der Text. Wir aber predigen Christus als gekreuzigt. 1. Korinther 1, Vers 23. Den Juden ein Ärgernis, die ärgern sich, wenn sie das Kreuz sehen, wissen wir alle. Und den Nationen eine Torheit. Auch den Kirchen. Sonst würde man nicht auf dem Tempelberg die Kreuze wegmachen. Und dann war es mal in Assisi vor einigen Jahren, ich meine, es sei dort gewesen, haben sich einige Religionen versammelt unter Einladung des Papstes. Und dann hat jede Religion ihr Symbol niedergelegt, dort in Assisi. Nicht die einen den Halbmond und andere haben wieder was anderes. Und was hat der Papst, ich weiß, war wohl der Papst, da niedergelegt? Eine Puppe. Jesus in der Wiege, Kinder. Und das Kreuz hat er sich nicht getraut. Das Kreuz ist ein Symbol. Da scheiden sich die Geister. Und noch Vers 24, 1. Korinther 1, Vers 24. Den Berufenen selbst aber sowohl Juden als auch Griechen. Christus, jetzt, Christus für uns, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das Wort vom Kreuz ist eine Kraft. Aber wenn wir es aussprechen, ist für die anderen eine Torheit. Das ist nun einmal die Folge. 1. Korinther 2, Vers 2. Alles 1. Korinther 1 und 2. 2, Vers 2. Denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Christus und ihn als gekreuzigt. Das ist das Zentrum aller Geschichte, das ist das Zentrum der Heilsgeschichte. Darauf hat Gott, der Vater, hingearbeitet. Deshalb verkündigen wir heute Christus und ihn als gekreuzigt, wie schon oben ausgeführt. Es ist das Wort vom Kreuz, das denen, die verloren gehen, Torheit ist. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Noch einmal 1. Korinther 1, Vers 18. Erinnern wir uns noch einmal an 1. Korinther 1, Vers 24. Den Berufenen selbst aber, sowohl Juden als Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Die Weisheit Gottes ist in Christus Wirklichkeit geworden. Er war der Umsetzer der Weisheit Gottes. Deshalb wird hier und besonders dann in 1. Korinther 1, 30 und Sprüche 8 Jesus die Weisheit genannt, der Umsetzer. Doch dieses Thema gehört nicht mehr zu meinem Vortrag. Das ist nochmal ein Thema für sich. Christus, die Weisheit. Man muss das immer wiederholen. Ich habe bei Ruben gelernt, muss immer wiederholen. Ich weiß noch, erinnere mich an die Freizeit, da hat er gesagt, was ist Arbeit? Ich weiß es heute in der Schule, das ist eine gewisse Wegmalkraft, oder? Habe ich recht? Ja. Also, Wegmalkraft, der Ingenieur, ja. Wegmalkraft, ja. Ich habe noch öfters überlegt, wie mache ich das Weg mal Kraft, und dann habe ich Arbeit. Also, vielen Dank. Aber immerhin, die Wiederholung, das ist ja das, was nachher hängen bleibt. Also, jetzt machen wir weiter. Wir sagen doch auch, der Mittelpunkt alles Heilsgeschehens ist das Kreuz, und so ist es doch auch. Auch gegenüber den Mächten bekennen wir, Christus ist der Gekreuzigte. Das demonstrieren wir doch im Abendmahl. Brot und Wein, der gebrochene Leib und das vergossene Blut. Das sehen die doch alle, und dann sehen sie immer diese Weisheit Gottes, was dort passiert ist, damals passiert ist. Die Erkenntnis und die Offenbarung des Kreuzes ist gleichzeitig auch das tiefe Geheimnis der Gemeinde. Und dieses Wissen hat Gott schon in sich getragen, vor den Äonen und vor den Zeitaltern dasselbe. Doch nun müssen wir den Text noch ein bisschen auslegen. Ich bleibe noch mal jetzt bei den Äonen stehen. Diese verborgene Weisheit Gottes mit ihrem Geheimnis hat Gott vorbestimmt für unsere Herrlichkeit. Wann? Vor den Äonen. Wir sprechen so gern vor grundlegender Welt, da werde ich nachher drauf kommen. Aber da gibt es noch etwas vor den Zeitaltern. Und das hat er schon zu unserer Herrlichkeit zuvor bestimmt. Wieder eine gewaltige Aussage. Das alles hat Gott schon zuvor bestimmt, vor den Zeitaltern oder Äonen. Damals waren nur der Vater und der Sohn da, gar nichts anderes. Aber die Gemeinde war schon in seinem Herzen. Das hat alles schon in sich getragen. Uns, damals schon. Vor den Äonen gab es noch keine Zeit. Eine Zeitrechnung war erst mit der Schaffung der Äonen möglich. Hebräer 1, Vers 2. Lest den Vers, und dann heißt dort, Gott hat nicht die Welten geschaffen und was dort alles steht, sondern Gott hat durch Jesus die Äonen, die Zeitalter geschaffen. Das bedeutet, dass die Gemeinde erwählt ist außerhalb jeglicher Zeit. Das ist ganz, ganz wichtig für uns, damit wir nicht in die Zeitfalle geraten, die Kosmologie, die kosmischen Einflüsse. Deshalb müssen wir auch nicht all diesen kosmischen Dingen untertan sein, von denen Paulus in Kolosser 2 und 3 schreibt. Dort geht es um die Elemente des Kosmos. Übrigens gehört auch das Gesetz vom Sinai dazu. Jene weltlichen Ordnungen, die oft genug in den christlichen und nichtchristlichen Religionen gepflegt werden, die heiligen Haine und was alles, wird euch manche Story erzählen, aber das würde die Zeit wegnehmen. Nein, unter diesen Gesetzen stehen wir nicht, sondern wir haben eine Vorauserwählung meinetwegen, vor grundlegender Welt, vor den Äonen. Und da gab es alle diese Dinge noch nicht. Das Herz des Vaters, und in dem wir verborgen waren. Dann aber gibt es etwas, was seit den Äonen verborgen war. So etwas lesen wir in Epheser 3, Vers 8 und 9. Auch wieder war das schon mal dran. Ich zitiere diese Stelle, obwohl sie schon mal dran war. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Äonen her, jetzt sind die Äonen da, und es heißt von den Äonen her, in Gott war, der alle Dinge geschaffen hat, da von den Äonen in Gott, und da blieb es, bis es Paulus offenbart war. Und hier geht es darum, wie es gehört hat, dass die aus den Nationen Mitleid sind. Und diese Tatsache, also es ist die Gemeinde, und diese Tatsache hat Gott schon vor den Äonen, ab den Äonen verborgen. Und dem Paulus ist es geoffenbart. Und dann Kolosser 1, Vers 26 und 27, das ist es, was dann der Max bringen wird, aber das gehört einfach dazu, ich muss das auch sagen. Dort schreibt Paulus von einem Geheimnis, welches von den Äonen her, also vorher war es in Gott und wir auch mit drin. Und dann hat aber das Geheimnis verborgen ab den Äonen. Dann hat niemand mehr Einblick und Zugriff. Das, der Text lautet, das Geheimnis, welches er von den Zeitaltern und von den Geschlechtern her verborgen hat, jetzt aber seinen Heiligen offenbart hat, immer wieder die Gemeinde, Gott offenbart uns das, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei unter den Nationen, das sind wir unter den Nationen, welches ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns ist auch ein verborgenes gewesenes Geheimnis, das erst jetzt geoffenbart worden ist. Und es lautet, Christus in uns. Und wenn Christus in uns ist, dann ist auch die Hoffnung der Herrlichkeit in uns. Wieder geht es hier, wie auch in 1. Korinther 2, Vers 7, was ich schon erwähnt habe, um die zukünftige Herrlichkeit. Auf die Schaffung der Äonen folgt die eigentliche Schöpfertätigkeit Gottes oder Jesu. Gott hat durch Jesus geschaffen. Das ist ja wie bei einem Bauherrn. Er macht zuerst einen Bauzeitplan, einen Zeitplan, steht dann an der Wand da, dieses Gewerk, rot und grün, alles sauber geordnet. Er macht zuerst einen Bauzeitplan, dann einen Terminplan und dann erst beginnt er zu bauen. So auch bei Gott. Gott hat durch Jesus zuerst die Äonen geschaffen. Kapiert kein Mensch, aber es ist einfach so gewesen. Er hat die Äonen geschaffen, hat den Zeitplan gemacht, einen Anfang haben die Äonen und ein Ende haben die Äonen. Also er hat durch Jesus die Äonen geschaffen, den Zeitrahmen und dann begann die eigentliche Schöpfertätigkeit. Auch hier gibt es noch eine interessante Variante, indem es eine Zeit vor Grundlegung der Welt gibt, und eine Rechnung ab Grundlegung der Welt. Auf diese Dinge möchte ich noch ganz kurz zu sprechen kommen. Gehört einfach auch zum Gesamtthema unserer Konferenz. Johannes 17, 24. Was war vor Grundlegung der Welt? Johannes 17, 24. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Da würden wir sagen, das wissen doch alle schon. Das steht doch alles schon. Gibt doch auch noch was vor den Zeitaltern und vor den Äonen. Das bedeutet, die Liebe Gottes war zum Sohn war längst vor Grundlegung der Welt da und auch zu uns. 1. Petrus 1, 18, 20. Jetzt merken wir, jetzt sind wir bei den Evangelien, bei Petrus. Indem ihr wisset, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen Wandeln, von den Vätern überlieferten Wandel, der Väter der Israels, sondern mit dem kostbaren Blute Christi als eines Lammes, ohne Fehl. Jesus, ein Lamm, ohne Fehl. Und ohne Flecken, welcher zwar zuvor erkannt ist, vor Grundlegung der Welt, aber geoffenbart worden am Ende der Zeiten um euretwillen. Da geht es dann jetzt um die Petrus-Gemeinde, um die israelische Gemeinde, davon spricht er. Denn die sind ja genauso erwählt, genauso ist Jesus für sie gestorben wie für uns, nur haben sie eben eine andere Aufgabe. Schon vor den Äonen waren wir, mehrfach gesagt, im Herzen Gottes und zweifellos natürlich auch im Herzen des Sohnes. Aber über unsere Erwählung, auch im Herzen des Sohnes, aber über unsere Erwählung in ihm wählt die Schrift vor Grundlegung des Kosmos. Also noch einmal, unsere Erwählung in ihm, das da in Christus, das sagt er dann vor Grundlegung des Kosmos. Das nicht vor den Äonen, das hat einen Sinn. Das hat mit unserer Zweckbestimmung zu tun. Nicht vor den Zeitaltern, da waren wir im Herzen Gottes, da waren wir einfach da. Aber jetzt, vor Grundlegung der Welt, sind wir schon in Christus gewesen, das ist unsere Zweckbestimmung in dieser Welt. Da lesen wir die berühmte Stelle im Epheserbrief, Epheser 1, Vers 4, wie er, Gott der Vater, uns auserwählt hat in ihm, in Christus, vor Grundlegung der Welt und des Kosmos. Und jetzt kommt etwas. Dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Darum geht es auch bei der Erwählung, dass wir heilig und tadellos sind vor ihm in Liebe. Das war vor den Äonen noch nicht gesagt, da waren wir nur im Herzen Gottes. Aber jetzt geht es um unsere Zweckbestimmung. Jetzt geht es um unsere Auserwählung in Christus vor Grundlegung der Welt. Und da geht es darum, heilig und tadellos zu sein vor ihm in Liebe. Das ist ein gewaltiger Anspruch an die Gemeinde. Nicht nur, wenn wir in die Gemeinde hineinschauen, wenn ich auch an mich denke, das praktizieren wir vielleicht nicht immer so, wie es in der Bibel steht. Aber wir sind im Wachstum und das ist wichtig. Drei Dinge werden somit in der Schrift erwähnt, dass sie vor Grundlegung der Welt gewesen sind. Das ist zunächst die Liebe des Vaters zum Sohn und natürlich auch die Liebe des Vaters zu der Gemeinde. Das war das Zweite, die vor Grundlegung der Welt im Sohn erwählt wurde. Und dann, dass Jesus Christus als das Lamm Gottes auserwählt worden ist vor Grundlegung der Welt. Noch einmal, wieder auserwählt in ihm vor Grundlegung der Welt. Die Äonen waren schon da. Und damals sieht man unseren Zweck auch in den Äonen. Da müssen wir die Ziele Gottes umsetzen. Nochmals 2. Korinther 1, Vers 20. Alle Verheißungen mit Christus ausführen. Das ist der Zweck unserer Erwählung vor Grundlegung der Welt. Vor den Werken auch. Was? Ja, es tut mir leid, immer wieder, wenn ich so in Fahrt bin, dann läuft das. Ja, also, gerne. Gucken wir auf die Uhr. Ach, wir haben ein bisschen Zeit. Die drei Punkte. Da, ich hab's. Drei Dinge werden somit in der Schrift erwähnt, ganz langsam, dass sie vor Grundlegung der Welt gewesen sind. Das ist zunächst die Liebe des Vaters zum Sohn. Das war diese Johannesstelle. Johannes 17, soll ich die nochmal sagen? 24. Johannes 24. Aber auch zweitens die Liebe des Vaters zu seiner Gemeinde. Da habe ich keine Bibelstelle genannt, weil wir in Christus waren. Und deshalb ist auch die Liebe des Vaters zu der Gemeinde da. Und dann als drittes, das auserwählte Lamm vor Grundlegung der Welt, das ist die Petrusstelle, 1. Petrus 1, Vers 18 bis 20. Gerne. Alles klar, nochmal. So, ja, ich weiß, da, wenn ich in Fahrt bin, dann meine ich, ich wäre ganz langsam und dann bin ich doch zu schnell. Also, haben wir verstanden. Ich wiederhole das noch einmal. Das bedeutet, bevor überhaupt etwas geschaffen worden ist, stand Jesus schon bereit als das kommende Lamm, um alle Sünden hinwegzutragen, aber auch wiederum, dass die Gemeinde damals schon auserwählt worden ist in Christus, um in der Liebe Gottes vor ihm zu stehen. Nicht wahr? So wie der Vater seine Liebe dem Sohn gegenüber offenbart hat, so offenbart er sie auch uns gegenüber. Und dann noch ganz kurz, was hat Gott ab Grundlegung der Welt verborgen? Matthäus 13, 35. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, welcher spricht. Ich werde meinen Mund auftun in Gleichnissen. Ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen worden ist. Zitat aus Psalm 78, 2. Das hat dann seinen Jüngern gesagt. Eben diese Geheimnisse des Himmelreiches. Da muss also schon vorher etwas bekannt gewesen sein, zum Beispiel bei den Engeln. Doch wurde es danach jedenfalls vor der sichtbaren Schöpfung verborgen. Dann die berühmte Stelle Hebräer 4, Vers 3. Denn wir, die wir geglaubt haben, gehen in die Ruhe ein. Wie er gesagt hat, so schwur ich in meinem Zorn, wenn sie die Juden, oder Israel, in meine Ruhe eingehen werden, wiewohl die Werke von Grundlegung der Welt angeworden sind. Die Werke gibt es erst mit Grundlegung der Welt. Und wir sind schon vorher erwählt worden, aber müssen guten Werke tun, weil Gott auch gute Werke tut. Das gehört einfach zusammen. Jetzt bleibt noch die Frage nach der Herrlichkeit übrig. Ich möchte da einige wenige Sätze sagen. Es gehört einfach zu meinem Thema. Durch die Erkenntnis des Gekreuzigten, das ist das Wort aus unserer Stelle, 1. Korinther 2, Vers 7 und 8, durch die Erkenntnis des Gekreuzigten gibt uns Gott seine Herrlichkeit. Man könnte auch formulieren, wenn das Geheimnis offenbart ist, sprich Christus der Gekreuzigte, dann dient es zu unserer Herrlichkeit. Das stimmt auch, so steht es geschrieben. Golgatha ist und bleibt ein Geheimnis. Zwar kann es jeder erkennen, und von dem Kreuz lebt die Christenheit bis zum heutigen Tag. Doch ist es ein Unterschied, wie ich Christus und das Kreuz erfahre. Hier erfüllt sich 1. Korinther 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Wenn du Jesus gehörst, wenn du Jesus annimmst, dann ist es in dir Gottes Kraft. Und wenn du dich auch so schwach fühlst, dass du am liebsten dich unter den Tisch verkriechen würdest. Dazu gehört auch 1. Korinther 1, 23. Jetzt kommt nochmal eine Wiederholung. Wir aber predigen Christus als gekreuzigt, den Juden eine Ärgernis und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, sowohl Juden als Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Lesen wir noch einmal 1. Korinther 2, Vers 7. Sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, das ist unser Thema, die Verborgene, welche Gott zuvor bestimmt hat, fordert vor den Äonen zu unserer Herrlichkeit. Das war im Herzen Gottes. Wenn wir Christus, den Gekreuzigten, erkannt haben, dann gehört das zu unserer zukünftigen Herrlichkeit. Und das war damals schon vor den Äonen in Gott. Ich habe hier eine Frage hingeschrieben. Verstehen wir das? In seine verborgene Weisheit hat Gott das Geheimnis des Kreuzes hineingelegt, dass keiner merkte, keine Macht merkte, was da eigentlich Gott im Herzen, im Sinn hat. Und diese verborgene Weisheit hat Gott uns kundgemacht, noch einmal, indem er uns das Geheimnis des Kreuzes offenbart hat. Die etwas komplizierte paulinische Formulierung könnte man auch so lesen. Gott hat in seiner Weisheit das Geheimnis des Kreuzes verborgen. Oder noch anders, und das habe ich jetzt unterstrichen, so möchte ich als Kernsatz weitergeben. Das Geheimnis vom Kreuz gehört zur verborgenen Weisheit Gottes. Noch einmal. Das Geheimnis vom Kreuz gehört zur verborgenen Weisheit Gottes. Und der nächste Kernsatz, und die Offenbarung dieses Geheimnisses hat er Gott als Grundlage für unsere zukünftige Herrlichkeit bestimmt, noch einmal. Und die Offenbarung dieses Geheimnisses an uns hat er Gott als Grundlage für unsere zukünftige Herrlichkeit bestimmt. Nun ist klar das und verständlich, dass Gott eines Tages uns in seine Herrlichkeit führen wird. Aber heute schon dient diese Offenbarung und dieser Glaube zu unserer Herrlichkeit. Wir tragen heute schon die Herrlichkeit in uns. Ich lasse jetzt doch alle dieses, was ich über die Weisheit, über die Herrlichkeit geschrieben habe, weg. Es ist auch schon 10:30. Ich möchte noch etwas ganz, ganz anderes heute sagen. Aber der 2. Thessalonicher 1, Vers 1, das darf ich noch lesen. 2. Thessalonicher 1, Vers 1, ein fantastischer Vers. Wenn er kommen wird, Jesus, an jenem Tage verherrlicht zu werden in seinen Heiligen. Wenn Jesus wiederkommt, wird er verherrlicht in seinen Heiligen. Das ist seine Herrlichkeit. Solche Dinge schreibt auch Paulus von den Gemeinden, die seine Herrlichkeit sind. Ich lese weiter. Verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in allen denen, die geglaubt haben. Denn unser Zeugnis bei euch ist geglaubt worden. Liebe Freunde, Geschwister, Brüder, Schwestern. Wir werden bewundert werden von denen, die uns sehen, wenn wir mit Christus wiederkommen oder herabkommen. Und wir dienen zur Verherrlichung, zur Herrlichkeit Jesu. Das sind unglaubliche Dinge. Unglaubliche Dinge. Und dann Kolosser 3, Vers 4. Wenn Christus unser Leben geoffenbart wird, dann werdet auch ihr da, ihr Gläubigen, die hier rumsitzen, werdet auch ihr mit ihm geoffenbart in Herrlichkeit. Sind die Höhepunkte deiner Konferenz natürlich, ich weiß das, und morgen oder übermorgen, übermorgen, da geht's wieder los. Herr Willi Schirmacher hat das immer so schön gesagt. Und dann ist der Nachbar, der ärgert dich, der hatte ich schon immer geärgert, jetzt kommst du gerade von der Konferenz und dann geht's wieder weiter. Dann ist der ganze Konferenzgeist weg. Ja, nein, da muss man dann drüber stehen. Oder? Da muss der Herr uns durchhelfen, so muss ich sagen. Jetzt möchte ich noch etwas sagen zu dem Thema, die Finsternis hat die Weisheit Gottes nicht erkannt. Da muss ich über die Finsternis etwas sagen. Mit Beginn des Schöpfungswerkes hat Gott, der Vater, durch seinen Sohn Jesus Christus, Kolosser 2,16, zunächst die Himmel geschaffen und danach die Engel, das ganze Heer des Himmels, Psalm 33, Vers 6. Zu diesen Engeln und Engelfürsten gehörte auch der oberste aller himmlischen Wesen, der Heilel Ben Shachar. Das ist, ich übersetze das natürlich, der Glanzstern. Das ist der Sohn der Morgenröte, so heißt er. Der Glanzstern, Heilel, der Sohn der Morgenröte. Oder in Lateinisch der Luzifer. Oder in Griechisch der Phosphorus. Das wissen wir aus Hesekiel 28, Vers 11 und folgende Verse, wo der König von Tyrus, haben wir auch schon gehört, Tyrus als Modell für den später gefallenen Glanzstern dargestellt wird. An diesem ersten Schöpfungsmorgen, so nenne ich das mal, bestellte der Herr den Glanzstern, den Luzifer, zum Verwalter und Fürsten dieses nunmehr geschaffenen Kosmos. Also unsere Welt, oder unser Weltall. Das ging so weit. Und jetzt kommt eine sehr interessante Feststellung über diesen Vorgang damals. Und nur so lässt sich das erklären, was dann später am Kreuz passierte. Das ging so weit, dass er, dieser Glanzstern, den Schöpfungsplan siegeln durfte. Oder deutsch unterschreiben durfte. Das lesen wir in Hesekiel 28, Vers 12. Einem Vers, den ich noch nie richtig übersetzt zu Gesicht bekommen habe. Warum? Weil die Übersetzer auch nicht wissen, was das bedeutet. Dort steht nach der nicht revidierten Elberfelder Übersetzung, also der alten, die ich benutze. Der du das Bild der Vollendung warst, voll Weisheit und vollkommen an Schönheit. So steht es im Bibeltext. Wenn wir dieses Verschen aber im Grundtext lesen, dann steht dort nur Folgendes. So sprach der Herr Yahweh. Und jetzt ganz kurz. Du warst siegelnd oder unterschreibend den Plan voll Weisheit und vollkommen an Schönheit. Da geht es meines Erachtens, kann man sich täuschen, um den Plan, der Schöpfungsplan, der war voll Weisheit und vollkommener Schönheit. Gott hat alles wunderbar gemacht zu seiner Zeit, steht auch irgendwo in der Bibel. Das war der Schöpfungsplan, den der nicht gefallene Satan unterschreiben durfte. Noch einmal, so sprach der Herr, du, das war's, steht doch gar nicht drin, du unterschreiben, du siegeln den Plan voll Weisheit und vollkommener Schönheit. das hat er mal damals machen dürfen. Wie sein Generalbevollmächtigter, nicht? Der unterschreibt für das, was er bevollmächtigt war. Der Schöpfungsplan Gottes war etwas so Gewaltiges und Herrliches und am Schluss ein vollkommenes Werk. Ich sage immer, wenn man mir nicht glaubt, dass dort Schöpfungsplan der Plan steht, dann nehmt die gleiche Übersetzung und lest in Hesekiel 43,10 unten in der Fußnote, dort steht doch nicht, das ist der Schöpfungsplan. Der Luzifort oder Glanzstern wurde zum Generalbevollmächtigten des Bauplans der Schöpfung. Das beweist doch Lukas 4, Vers 6. Und der Teufel sprach zu ihm, ich will dir alle Gewalt geben, diese Gewalt geben und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben. Hier, bitte, mir ist sie übergeben. Und wem irgend ich sie geben will, gebe ich sie. Wenn du nun vor mir anbeten willst, und dann sollen sie alle dein sein. Also das wäre so ein Tausch zwischen Hose und Hosenknopf gewesen. Ja. Und da ist der Jesus nicht drauf reingefallen. Dem Satan war der Kosmos übergeben als Verwalter und er durfte ihn sogar nach seiner Rebellion noch behalten. Da muss eine Klausel in diesem Vertrag gewesen sein. Diese Gedanken haben wir auch ja, zum größten Teil der Atomul zu verdanken. Aber auch für den Rückkauf hat Gott vorgesorgt. Als es noch keine Finsternis und keinen Tod gab, muss Gott schon eine Vereinbarung mit jenem Glanzstern gemacht haben, die Rückgabe des Kosmos beinhaltete. Dass der Sohn der Preis dafür war, muss auf irgendeine Weise vereinbart worden sein. Gott hat ihm sogar einen Schwur, dem Glanzstern, abverlangt, der diesen Sohnespreis enthielt. Prediger 10, Vers 11. Wenn die Schlange beißt, wenn Satan beißt, Jesus beißt, denn Jesus beißt, ehe die Beschwörung da ist, so hat der Beschwörer keinen Nutzen. Also der Vater hat dem Satan einen Schwur abverlangt, dass wenn er den Kosmos zurückgeben muss, dann darf er den Sohn in die Ferse stechen. So, die alten Übersetzungen. Gott hat sich das Recht durch einen Schwur bestätigen lassen, dass um den Preis des Sohnes der Kosmos an ihn zurückgegeben werden muss. Er wusste in seinem geheimen Willen, in seinem geheimen Rat, dass er dieses Wort einmal auf den Rückkauf des Kosmos anwenden wird. Und zu dieser Vereinbarung muss auch gehört haben, dass eine Seele, die sündigt, sterben muss. Das bedeutet, die sündige Seele gehört dem Tod und dem Satan. Der Tod ist der Sünde Lohn. So steht es in Römer 6, Vers 23. Machen wir einen ganz großen Sprung nach Golgatha. Dort stirbt nun der Sohn und Gott übt sein Rückkaufrecht aus. Der Rückkaufpreis ist die Seele Jesu. So haben wir es von unseren Brüdern auch gestern gelernt. Wir können den Wert der Seele Jesu nicht ermessen. Sie ist tragfähig genug, um alle Sünde und Schuld zu tragen. Sie war ein Kaufpreis, der ausreichte, um alles zurückzukaufen, auch alle Seelen, und die je in die Hand Satans geraten waren. Weiden wir die Dinge nicht weit aus. Gott muss den Rückkauf der Schöpfung mit der Seele des Sohnes bezahlen und der Gott, der Vater, übergibt sie dem Satan nach dem Tode Jesu. Teufel konnte nicht krapfen nach dem Lösegeld. Das hat ihm der Vater gegeben. Jesus stirbt am 14. Nisan. Jetzt, wenn Sie anderer Meinung sind, dann vergessen Sie die Jahreszahl, vermutlich im Jahr 32 nach Christus. Gegen Abend. Mit der Übergabe der Seele Jesu an den Vater, Seele Jesu an den Vater zuerst, ist der neue Bund eingeweiht. Auch das kommt noch dazu. Der neue Bund in meinem Blute und der Kosmos ist zurückgekauft seit jenem 14. Nisan, wie wir soeben gehört haben. Mit der Übergabe anschließend des Lösegelds der Seele Jesu an den Satan. Gott selbst hat sich zur Aufgabe gemacht, seine Schöpfung zu erlösen und aus den Fängen des Satans und des Todes zu befreien. Dazu hat er seinen Sohn gesandt mit dem Ziel, die Sünde aus der Welt hinauszuschaffen, den Tod zunichte zu machen und die Werke Satans zu zerstören. Nun müssen wir noch Kolosser 1, Vers 16 und 17 hinzufügen. Denn in ihm, nicht durch ihn, in ihm, sind alle Dinge erschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen Dingen und alle Dinge, das All kann man auch sagen, Dinge bestehen zusammen in ihm. Jetzt noch Römer 6, 7, dann kommt die Erklärung. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Und die weitere Lösung finden wir in 2. Korinther 5, Vers 14. Ich sage jetzt schon, alles ist in Christus geschaffen. Und weil alles in ihm ist, kann er auch für alles sterben, nicht wahr? Also, 2. Korinther 5, 14. Dort steht, dass wenn einer gestorben ist, und damit ist Jesus gemeint, dann sind alle gestorben. Alles ist in Christus gewesen, und auch heute noch. Alle sind gestorben, weil er gestorben ist. Mit dem Tod Jesu ist die ganze Schöpfung mitgestorben. Alles ist gestorben. Und somit ist alles freigesprochen von der Sünde. Das ist eines der großen Geheimnisse von Golgatha. Gott hat durch den Tod Jesu, dem Tod und dem Satan, die Anspruchsgrundlage und die Besitzansprüche auf Seelen und die ganze Schöpfung genommen. Die entsündigten Seelen und ein entsündigter Kosmos gehören nicht mehr dem Satan, auch durch den Loskaufpreis, den Gott bezahlt hat. Durch Jesus ist sogar die Konstellation eingetreten, dass er auch die Sünde Satans, des Todes und der Engelwelt und der Finsternis getragen hat. Alles zurückgekauft, in der Tat. Satan selbst, so wie der Tod die Finsternis möchte, hat Jesus durch seinen Tod und durch die Übergabe des Lösegelds zurückgekauft. Die gehören sich gar nicht mehr selbst. Das meinen wir nur. Wir meinen auch, wir gehören uns selbst. Aber wir gehören uns gar nicht. Wir gehören Gott und vor allem dann, wenn wir an Jesus glauben. Am Kreuz durch seinen Tod hat Jesus dem Satan die Macht genommen und die Anspruchsgrundlage für den Besitz des Kosmos und seine Bewohner. Das haben jene Mächte nicht gewusst. Nicht. Das war die verborgene Weisheit Gottes. Aber uns hat sich offenbart. Ich freue mich immer wieder, das sagen zu dürfen. Wenn sie das gewusst hätten, dann hätten sie Jesus niemals gekreuzigt. So, wir wollen das nicht weiter aussehen. Da gibt es einen ganzen Vortrag von mir. Aber wie so viel, auch das Erste, was ich am Anfang sagte, gibt es auch einen Vortrag. Der Seitenspieler habe ich in Neudorf gehalten. Wollt ihr mir noch ein paar Minuten zuhören? Ja. Die wohl eins sagen wollten, haben nichts gesagt. Ich möchte noch ein paar Sätze über die Verborgenheit Gottes sagen. Die verborgene Weisheit. Und das gehört einfach meines Erachtens zum Thema dazu. Die Verborgenheit Gottes. So schön, Gott ist verborgen. Und uns hat er sich geoffenbart. Noch nicht sichtbar, natürlich nicht. Aber in seinem Geist. Gott hat das Geheimnis, das die Mächte nicht erkannten, in sich verborgen gehalten, bis er es dem Apostel Paulus geoffenbart hat. Ich wiederhole es. Dieses Geheimnis ist Christus, der Gekreuzigte. Es ist einfach so, dass Gott die Dinge verbirgt, die nicht für alle sichtbar sein sollen. Ist ja logisch, machen wir auch einen kleinen. Das galt der verborgenen Weisheit, über die wir nunmehr sehr viel geredet haben. Aber das gilt auch für viele andere Dinge. Ich lese 5. Mose 29, Vers 29. Konnte man jetzt etwas besser folgen? Frage. Ja, das darf man ruhig sagen. Ich streng mich ja an. Gell? Das Verborgene ist Jahwes, unseres Gottes. 5. Mose 29. Aber das Geoffenbarte ist unser und unsere Kinder ewiglich, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Auch im Gesetz hat Gott eine verborgene Weisheit, hatte er eine verborgene Weisheit, um die Sünde sündig zu machen. Das war die verborgene Weisheit. Aber Gott hat es am Sinai dem Volk Israel offenbart. Aber was dahinter steckte, das haben sie bis zum heutigen Tag noch nicht kapiert. Jesaja 45, Vers 15. Wahrlich, du bist ein Gott, ein El, der sich verborgen hält, Gott Israels. Und dann kommt noch dazu, du Retter. Nicht, das hat der Heilige Geist dem Jesaja gesagt. Er hat sich verborgen dem Volk, aber er ist doch der Retter geworden. Nicht. Oder Sprüche 25, Vers 2. Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen. Nicht manches Mal, ich sage das mal ganz offen, wenn wir Blödsinn gemacht haben. Und dann verbirgt das Gott und offenbart das nicht, was wir für einen gemacht haben. Nicht wahr? Jetzt ein unanständiges Wort sagen wollen, aber das machen wir nicht. Es ist Gottes Sache, eine Sache zu verbergen, du Gott Israels, du Retter. Ach ja, Gottes Ehrensache, aber der, ja, es ist die Gottes Sache, eine Sache zu verbergen, aber der Könige Ehre, eine Sache zu erforschen. Nicht wahr? Wenn du ein etwas angestellt hast und das kommt raus, dann ist es der Könige Aufgabe, eine Sache zu erforschen durch seine Richter und Angestellten, die er dazu eben hat. Dann hat Gott noch die Braut verborgen. Das ist für mich ein ganz großes Thema. Wir haben gestern mal darüber gesprochen. Ein paar Sätze dazu. Wir kennen sie einfach noch nicht. Habe ich die Bibelstelle aufgeschrieben? Da sagt Johannes der Täufer zu Jesus. Johannes 3,29. Der die Braut hat, ist der Bräutigam. Das waren die, die ihm zugehört haben. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Aber wir kennen die Braut nicht. Wir lesen im Hohelied dazu. Hohelied 4, Vers 12. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut. Ein verschlossener Born, eine versiegelte Quelle. Und da sehen wir, wie die Braut verborgen ist. Das wird erst geöffnet im tausendjährigen Reich. Und auf der neuen Erde nochmal. In der Hochzeit des Lammes wird sie allerdings, wie ich schon sagte, sichtbar im tausendjährigen Reich. Ob sie vielleicht schon in der Endzeit auftaucht, ich vermute das sehr. Jedenfalls wird sie dann im tausendjährigen Reich sichtbar und erst recht auf der neuen Erde. Wenn Jesus wiedergekommen ist, dann öffnet er alle diese verschlossenen und verborgenen Dinge der Braut. Und ganz besonders erkennen wir das an Esther. Kennt die Geschichte, Buch Esther, wenn nicht, lesen. Spannend, wie ein Kriminalroman. Zunächst war sie verborgen, dann offenbart sie sich dem König von Persien, dort mit der Hamans Geschichte, da wusste gar nicht, dass die Jüdin war, und dann vor allem dem Haman. Wenn die Braut sichtbar wird, so sehe ich das, dann wird das auch für die Finsternis ein Schock werden. Doch darauf kann ich gar nicht eingehen. Besonders der Name Esther ist aufschlussreich. Heinz Schumacher übersetzt diesen Namen mit Stern, Venus, nicht Esther, da kommt der Asterix da. Aber was hatten die mit dem Asterix? Griechisch, ja? Was hatten die mit dem Asterix? So, Entschuldigung. Heinz Schumacher übersetzt diesen Namen mit Stern, Planet Venus. Das ist eben so die lateinische und griechische Wiedergabe. Und dann laut ja ihr hebräischer Name Hadassah, das bedeutet Myrte, die Pflanze und das Modell für das tausendjährige Reich. Aber jetzt zurück zum Namen Esther. Der Name Esther ist meines Erachtens abzuleiten, so wie es die Juden tun übrigens, ja, von Satar, und das bedeutet verborgen sein. Wenn wir das gratis lesen, ist ja ein Name, da sind ein bisschen die Vokale geändert, dann heißt es, ich werde verborgen sein. Oder sie ist einfach die Verborgene. Ist das nicht bis zum heutigen Tag so? Niemand kennt sie und die Gemeinde Jesu ist niemals die Braut, nur so nebenbei. Und jetzt kommen wir dran. Die Braut ist verborgen. Auch wir sind verborgen. Die Welt erkennt uns nicht, die kapiert nicht, was wir hier treiben. Nicht wahr? Und dazu lesen wir Kolosser 3,3. Unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das ist unser Leben, Leute. Wir sind verborgen in Gott. Da kommen wir eigentlich auch nicht so richtig ran. Durch unseren Geist, unser Hinschwingen, durch Reden, durch Beten. Da kommen wir, da erfahren wir das. Aber das ist alles noch nicht geoffenbart. Aber jetzt habe ich schon mal gesagt, Kolosserei 4. Wenn Christus unser Leben geoffenbart wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Das ist bald. Die Endzeit noch und ein paar Jahre, bis Jesus wiederkommt, oder weiß ich wie lange, wenn es nicht so lange, würde ich sagen, nicht, bis zur Vorendzeit, dann werden wir geoffenbart. Das ist ganz gewaltig. Auch das wird ein Schock für die unsichtbare Welt werden. Und ich habe ja 2. Thessalonicher 1, Vers 10 schon gelesen. Wir werden angestaunt werden. Die Welt wird erschüttert sein. So haben doch die Brüder immer gesagt, was aus diesem Nichtsen geworden ist, nicht wahr? Auch wir, jetzt ganz persönlich, erleben doch immer wieder das verborgene Wirken in unserem Leben. Meine Frau, wir waren in Wuppertal zum Predigen. Ich bin immer ein schneller Autofahrer bis zum heutigen Tag, wenn Platz ist, gebe ich Gas. So, wir kamen von Wuppertal nach Hause, meine Frau sagt mir, du fährst zu langsam. Ich war müde, ich war gepredigt. Und dann waren wir wenige Fahrzeuge hinter einem Riesenunfall mit Leichenwagen und so weiter, hat sie gesagt. Du bist deshalb so langsam gefahren, dass du nicht in die Sache da reinkommst. Nehme ich an, dass sie recht hatte. Aber das ist auch in vielen anderen Dingen so, im täglichen Leben. Denke, warum ist das jetzt so blöd gelaufen? Weil wir merken, da hat Gott die Hand dran gehabt, dass das alles anders wird, nicht wahr? Also, wir erleben das alle. Ich brauche da nichts dazu sagen. Das ist nur das mit dem Auto war zum Beispiel. Jeder erlebt das. Bis zum heutigen Tag haben nicht viele Menschen, auch Christenmenschen, zum Leidwesen muss man das sagen, das Geheimnis von Golgatha nicht verstanden. Also haben nicht viele das Geheimnis von Golgatha verstanden. So kann man es auch lesen. Erster Korinther 1,19. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten. Nicht da, wenn Jesus wiederkommt. Die Bibliotheken an Universitäten, was meint ihr da, dass das für Haufen gibt, wo die Bücherverbrennung machen? Ich will die Weisheit der Weisen vernichten, heißt das. Nicht so ein bisschen klein machen, vernichten. War das vielleicht auch das Wort, das wir gestern hörten da, mit dem Vernichten, das Argeo, wie heißt das nochmal? Ja, das meine ich, ja. Vernichten. Und den Verstand der Verständigen will ich hinwegtun. Wo ist der Weise? Wo ist der Schriftgelehrte? Wo der Schulstreiter dieses Zeitlaufs in Bezug auf das Evangelium jetzt natürlich? Hat nicht Gott die Weisheit der Weisen der Welt zur Torheit gemacht? Und dazu zähle ich auch die ganze historisch-kritische Forschung. Ganze Theologie heute. Und dann steht die Antwort, die mehrfach gelesen, in 1. Korinther 2, Vers 10. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Ich habe es schon mal gesagt, man kann bei Tränen kommen, wenn man das liest. Das ist jedes gewaltige Wort an die Gemeinde. Er hat uns Golgatha geoffenbart, ja sogar nach dem vorausgehenden Vers 9 auch mehrfach gelesen. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Mehr Liebe Junge Geschwister und auch alte und liebe Freunde, mehr geht nicht. Noch ein weiteres erstaunliches Wort, Psalm 91,1. Dürft ihr nochmal zuhören. Ein Wort auch an uns. Wir lesen Psalm 91,9 nach der Übersetzung von Martin Luther. Einen Vers, jetzt den ganz alten Übersetzung lese ich jetzt. Ein Vers, den wir alle auswendig kennen, zumindest wir mussten in der Schule auswendig lernen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, wird bleiben im Schatten des Allmächtigen. Das ist die alte Übersetzung. Heute übersetzt man, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn und so weiter. Der leicht fassbare Grundtext lautet aber. Ich lese langsam und zweimal. Wer im Verborgenen des Höchsten sitzt, das ist hier der lebendige Gott, wird im Schatten des Allmächtigen nächtigen oder die Nacht verbringen. Das ist Jesus, der Shaddai, der El Shaddai. Noch einmal. Wer im Verborgenen, dort steht meines Wissens auch dieses Satha, wer im Verborgenen des Höchsten sitzt, des Vaters, wird im Schatten des Allmächtigen, Jesu, die Nacht verbringen oder nächtigen. Das ist doch geradezu ein Wort an die Gemeinde. Wir sind in der Verborgenheit Gottes des Höchsten und sind heute in der Nachtzeit im Schatten unseres Herrn. Wir brauchen den Schatten noch, denn noch sind wir nicht vollendet. Gott muss sich noch verhüllen. Da muss noch ein Körper dazwischen. Jesus ist auch der den Schatten wirft. Da steht irgendwo im Kolosserbrief einer dazwischen, damit wir in seinem Schatten sind und nicht dieses Licht, das wir nicht ertragen könnten, Gottes heute uns schon, ja, da müsste ich sagen, fast schon vernichtet. Das war nicht zu sehen. Das würden wir einfach nicht ertragen. Dann die berühmte Stelle, das ist eine Atomulstelle natürlich, das muss man einfach sagen. Prediger 7, Vers 12. Im Schatten ist die Weisheit. Im Schatten ist das Silber. Schon ein bisschen angepasste Übersetzung. Aber der Vorzug der Erkenntnis ist dieser, dass die Weisheit ihren Besitzern Leben gibt oder die Weisheit ihrer Besitzer belebt. Gott hat in den Schatten, in unsere Schattenwelt, die verborgene Weisheit hineingelegt. Auch das ist eben Gott. Er legt in die Schattenwelt seine Weisheit hinein. Und das ist vor allem das Geheimnis des Kreuzes. Wir sind in einer Schattenwelt. Unsere Welt ist ein Schatten und der Körper, der den Schatten wirft, ist Christus. Das steht, wie schon erwähnt, irgendwo im Kolosserbrief. Und dann hat Gott in den Schatten unserer Welt das Silber hineingelegt. Das ist der Loskaufpreis und die Erlösung. Silber bedeutet in der Schrift Geld, Kesef heißt das Hebräisch. In der Symbolik aber Loskauf und Erlösung. Jesus wird für 30 Silberlinge überliefert, nicht wahr? Da haben wir ein Beispiel dazu. Aber die uns geoffenbarte Weisheit Gottes, die gibt uns das Leben. Das Wort vom Kreuz, das gibt uns das Leben. Kehren wir nochmal zu 5. Mose 29 zurück. Das Verborgene ist Jahwes unseres Gottes, aber das Geoffenbarte ist unser und unserer Kinder ewiglich, damit wir alle Wort dieses Gesetzes tun. Dieses Wort ist universell. Gott hat in seiner Schöpfung allen Menschen seine Göttlichkeit offenbart. Aber die Menschen wollten es so nicht haben. Dazu, wie ich schon am Anfang erwähnt, Römer 1, Vers 18. Die Schöpfung ist und bleibt die Urkunde Gottes für seine Göttlichkeit. Doch die Menschen haben das abgelehnt. Und so reagiert Gott mit seinen unausforschlichen Gerichten. Römer 11, Vers 33. Doch am Ende der Äonen wird sich Gott seiner ganzen Schöpfung offenbaren. In seiner ganzen Wahrheit und Wirklichkeit. Denn Wahrheit heißt im Griechischen Aletheia. Und das heißt auf Deutsch unverhüllt. Noch ist die Wahrheit verhüllt. sonst im Herzen. Das ist die Wahrheit. Aber einmal ist er unverhüllt, der lebendige Gott. Dann Offenbarung am Schluss, wenn er alle Tränen abwischt, Gott selber wird bei ihnen sein und. Das sind ja gewaltige Verheißungen. Und dann sagt Jesus, ich bin die Wahrheit. Was Gott betrifft, so nenne ich, die Bibelstellen hat es so aufgeschrieben, aber nicht, die brauche ich nicht mehr sagen. Auch Gott, der Vater, ist die Wahrheit und Jesus offenbart uns seine weiße Wahrheit. Ich komme zum Schluss. Ja, so ist das. Das Geheimnis des Kreuzes bestimmt die Weltgeschichte seit fast 2000 Jahren. Die vom christlichen Glauben beeinflusste Welt kommt nicht davon los. Es sucht auch ein Symbol des Bekenntnisses zu Jesus, dem Erlöser, bis zum heutigen Tag. Oder es ist auch ein Symbol der Erlösung bis zum heutigen Tag. Deshalb auch dieser Kampf gegen das Kreuz, der hat nicht aufgehört. Satan agiert noch, auch wenn er längst besiegt ist. Doch der Herr hat mit seiner Kreuzigung und dem Sieg von Golgatha die Basis gelegt, dass die ganze Welt erlöst wird, auch die Finsternis. Gott zur Herrlichkeit. Und jetzt möchte ich zum Schluss noch einmal die Verse 6, 7 und 8 aus dem 1. Korintherbrief vorlesen. Das ist unsere Stelle. Wir aber reden Weisheit unter den Vollkommenen. Wer hier gläubig geworden ist, gehört zu den Vollkommenen in den Augen Gottes. Auch wenn wir noch nicht ganz fertig sind. Ach, die uralten Sprüche unserer Väter, die sagen immer, wenn eine junge Frau, heute ist ja nicht mal ganz so, wie das mal noch vor einigen Jahrzehnten war, wenn ein junges Ehepaar frisch verheiratet ist, und dann ist sie Hausfrau, nicht wahr? Sie ist Hausfrau, aber sie ist noch gar keine. Warum? Sie muss erst noch eine werden. Ja? Sie muss noch lernen, Gewürze und alles Mögliche, was da dazugehört. Ja? Deshalb, da ist man schon vollkommen und muss doch noch vollkommen werden. Nicht? Das ist halt so. Und deshalb, man muss lernen und wachsen, das gehört einfach dazu. Ja? Noch ein Satz, darf ich einen Satz zu mir sagen? Dass man das versteht. An meinem 80. Geburtstag, da habe ich dann den Spruch losgelassen, das Menschenleben währt 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Und das köstliche war mit seiner Arbeit. Dann habe ich da den nach 20 Leuten, die dabei waren, dein Vater war auch dabei, Martina, habe ich gesagt, was kommt nach dem 80. Geburtstag? Dann habe ich erstmal Zahl 80 erklärt, Gnade und Liebe und so weiter, muss nicht weiter ausführen. Kommen die Gnadenjahre. Und ich gebe euch ehrlich zu, das merke ich. Das merke ich. Das hat Gott erfüllt. Hat Freude, nicht wahr? So, wir reden Weisheit und Vollkommen nicht, aber Weisheit dieses Zeitlaufs, noch der Fürsten dieses Zeitlaufs, die es noch nicht werden, Vers 7. Sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene Weisheit, welche Gott zuvor bestimmt hat, noch einmal vor den Äonen zu unserer Herrlichkeit. Und welche keiner der Fürsten dieses Zeitlaufs erkannt hat. Denn wenn sie die Weisheit erkannt hätten, so hätten sie wohl den Herrn Jesus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht gekreuzigt. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Der Herr segne uns alle miteinander. Herr Jesus, jetzt wollen wir dir einfach danken, dass du in uns die Geheimnisse des Vaters hineingelegt hast, längst besprochen vor allen Zeiten zwischen dir und dem Vater und der Auserwählung als Lamm. Und du hast Ja gesagt, Herr Jesus, du hast Ja gesagt, damit Gott zum Wachsen wird, kommt und zur Verherrlichung kommt und zur Mehrung kommt, dass die ganze Fülle des Denkens und des Wollens Gottes zum Ziel kommt. Und da sind wir wie ein kleines Rädchen dabei. Und du hast uns erwählt und verherrlicht und machst uns herrlich und groß einmal vor der ganzen Schöpfung. Unausforschbar, unaussprechlich. Was für ein Gott bist du. Und lass all das, was wir gehört haben, noch hören werden in uns, dass wir das verinnerlichen. Dass das lebt in uns, nach durch die ganzen Fairnisse dieses Lebens und unserer Zeit, manche Nöten auch auf den vielen Freuden, uns einfach weiterbringt und weiterhilft und in uns weiterlebt und wir uns an dir immer neu und immer und immer neu orientieren dürfen. So, Vater, nimm den Tag in deine Hände. Nimm das Gesagte in deine Hände. Und sei und bleibe du bei uns. Du bist und bleibst bei uns. Das weiß ich. Das wissen wir alle. Und dann segne all die, die dich noch nicht durchgebrochen sind, Herr Jesus. Gib ihnen die Gnade der Erkenntnis Gottes durch Jesus Christus und das neue Leben in Christus. Das mögst du uns schenken, auch in diesen Tagen. Ja, nun segne die restlichen Stunden und das Mittagessen, die Freude am Nachmittag. Ja, und was jeder geplant hat, das mögst du in deine Hand nehmen und bewahre uns in deinem Frieden. Sei und bleibe bei uns, Herr Jesus. Dein Name, Vater, sei hochgelobt und gepriesen im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Amen.